zu den Eltern von Werner. Also der Erich, was war der denn, also dein Bruder, was war der für ein Typ?
Der Erich war der dritte Sohn.
Meine Großtante Anni erzählt von ihrem Bruder Erich. Geboren 1913, vermisst gemeldet seit 1944.
Der Erich war der dritte Sohn und mir der nächste, weil er hat sich mit mir abgegeben, mit uns. Er hat uns auch Märchen erzählt und er hat gebastelt. Und ich konnte gerade mit der Nase auf den Tisch gucken. Erst weiß ich, er hat eine Mundharmonika aufgeschraubt, auseinandergemacht. Also wenn der was hatte, das sah ich zuerst von innen, weißt du? Alles auseinandergemacht. Ich kann dir sagen, wie die Mundharmonika von innen aussieht. Das sind lauter so Zäpfchen. Kennst du es auch? Hast du auch mal aufgeschraubt?
Nee.
Ja. Dann hat der Erich gebastelt. Als er so klein war, er konnte auf den Händen gehen. Er kam von der Straße am Haus entlang bis auf den Hof auf den Händen. Die Beine hoch, so kam der an, konnte der anmarschieren, der Erich. Und dann hat er mal eine Flöte geschenkt bekommen. Ich sehe sie noch, aus Blech, eine schwarze. Und auf der hat er gespielt und richtige Melodien gespielt. Und als er konfirmiert war, ging er zum Schlossermeister Sprich bei uns auf der Pankritzkolonie in die Lehre und hat Kunstschlosser gelernt, 3 Jahre. Natürlich ganz, ganz wenig verdient. Und ich erinnere mich an ein Tischchen mit so gehämmerten Deckel oben. So. Was hat er denn? Hat alle möglichen Dinge hat er gemacht. Aber er liebte die Musik und wollte Musiker werden. Und meine Mutter sagte, ja, aber ich habe kein Geld. Ich weiß nicht, wie sie das bezahlt haben. Er hat 3 Jahre bei Musikdirektor Alfred Pelz in Elbing Trompete und Geige gelernt. Und er sagte, wenn ich Geld verdiene, Mama, kriegst du es zurück. Da hat sie ihn 3 Jahre so durchgefüttert. Er spielte Trompete und er spielte Geige. Und wir wohnten dann eine Zeit lang im Gemeindehaus, da war ein Harmonium. Und er durfte auf dem Harmonium spielen und üben. Er hatte auch ein gutes Verhältnis mit dem Organisten. Er hat auch die Orgel gespielt und er war ganz stolz, dass er auch einmal spielen durfte beim Gottesdienst. Als der Pfarrer reinkam, das hat er gelernt, was er da spielen musste, was der kommt. Und es mussten die Balken getreten werden. Und die Balken traten die Mädels vom Totengräber Rückweg. Das war die Erna und die Leselotte. Die haben die Balken getreten, damit die Orgel spielen kann, damit die Luft hat. Ja, und Erna und Erich haben sich kennengelernt im Kinderchor. Der Herr Beust hat einen Kinderchor gegründet. Wir haben im Gemeindehaus, im evangelischen Gemeindehaus in Adalbert-Kirchstraße gesungen. Und der Erich war oben und hörte das Singen. Und Herr Beust hat eine Gruppe von Kindern, die da wollten, Geigenunterricht gegeben, umsonst. Die lernten Geige spielen und dann hat er ein kleines Orchester und da hat die Erna kam und spielte Cello und Erich kam runter und spielte Geige und da haben diese beiden Erwachsenen, die waren beide 20 oder drüber, sich kennengelernt. Nee, die Erna hatte noch nicht ihr Abitur. Da müssen sie noch jünger gewesen sein. Und haben die sich kennengelernt und lieben gelernt. Und dann 1936 wurde Erich eingezogen zu den Pionieren. Und da hat meine Mutter zu mir gesagt, der Erich kann mir kein Geld geben. Er bekommt jetzt als Pionier Geld. Aber die Erna hat gesagt, wir heiraten ja doch einmal. Und dann habe ich richte ein Konto ein und da geht dein Geld drauf. Und da sagt meine Mutter, was soll ich machen? Er hat zwar gesagt, er will mir Geld geben, dass ich ihn 3 Jahre durchgefüttert habe und auch bei der Lehre hat er auch nur 2,50 Mark im Monat bekommen. Und aber meine Mutter war eine gutmütige Frau. Sie sagt, ich nähe, ich bringe euch durch, so gut ich kann. Und sie hat der Erna nicht übel genommen. Es war halt so. Und der Erich war ganz stolz, als er nachher das Grundstück gekauft haben. Weißt du? Denn 36 fingen sie an und 39 haben sie geheiratet. Und da hat sie das Grundstück gekauft. Und 41 kam Werner auf die Welt. Und da konnten sie schon dahin in den Garten und sich dort aufhalten.
War dann die Erna eher die Resolute von den beiden?
Ja.
Und der Erich war eher...
Hat gefolgt, was ihr sagte, hat er gemacht.
Also war er eher ruhiger?
Ja. Und der Typ. Also sie war auch ruhig. Die Erna war auch eine ganz ruhige. Lieschen war, Lieselotte, hast du ja kennengelernt. Das war eine lebhaftere, weißt du?
Lieselotte, ja, die habe ich kennengelernt. Für uns hieß sie Oma. Denn für meinen Vater war Lieselotte später wie eine Mutter. Lieselotte war die Schwester von Erna und mit Anni befreundet.
Ich habe sie geliebt. Sie hat ja den Jugendchor da gegründet vom BDM. Sie hat dirigiert und wir haben gesungen, also mit Leib und Seele. Wunderbar war es. Und als sie dann wegging, da hat die Erna das übernommen, hat die Erna mit uns gesungen. Aber auch sehr schön. Wir haben sie auch geliebt, nur hat sie eine ganz andere Art. Ganz anders als Lieschen. Wir haben Lieschen gesagt, aber die Freundin Hanni hat gesagt, sie hieß eigentlich Johanna und hieß auch Hanni, war auch ein Kosename. Lieschen gibt's nicht, du heißt Lieselotte. Also nach dem Krieg haben wir nur Lieselotte gesagt. Aber früher haben wir immer Lieschen gesagt. Mhm. Lieschen. Ich habe sie geliebt.
Ich kann, also als, so wie ich mich erinnern kann, da war sie halt schon ziemlich krank. Da hatte sie, glaube ich, gar nicht mehr diese Art, ne? Diese fröhliche Art.
Die hat eine fröhliche Art gehabt. Mhm. Die hat gelacht. Die hatte 2 so lange dicke Zöpfe. Und die hingen bis hier unten. Du, und die hat sie da so rumgeschmissen. Und die war fröhlich. Ich weiß, ich ging schon in die Arbeit. Und begleitete sie manchmal. Sie ging ins Lyzeum noch.
Ins Lyzeum, also auf die weiterführende Schule.
Aber sie ist kurz vorm Abitur weg. Sie wollte nicht das Abitur machen. Sie hat eine andere Anstellung gehabt dann beim BDM. Eine Musikausbildung hat sie gehabt da.
BDM steht für?
Bund Deutscher Mädchen.
Bund Deutscher Mädchen oder auch Bund Deutscher Mädel. Ich schaue mal nach auf einer Seite, die heißt Zukunft braucht Erinnerung. Und da steht über den BDM, dass er eine Teilorganisation war der Hitlerjugend. Im BDM sollten alle Mädchen und jungen Frauen zwischen 10 und 21 Jahren erfasst werden. Das Ziel war die Erziehung für den Nationalsozialismus und die Vorbereitung auf die künftigen Aufgaben der Frauen in der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. Damals war es also üblich, dass alle jungen Frauen in dieser Organisation zusammen waren. Die Mädchen und jungen Frauen haben da auch zusammen gesungen. Meine Großtante Lieselotte hat auch die Musik geliebt, so ihre Schwester Erna, so ihr Schwager Erich und sie hat dort dirigiert und Lieder mit angeleitet. Die beiden Familien meiner Großeltern, also die Familie von der Großmutterseite und von Großvatersseite, waren zum Nationalsozialismus unterschiedlich eingestellt, aber dazu kommen wir später noch. Wer gehörte eigentlich alles zur Familie von Erna, meiner Großmutter, und ihrer Schwester Lieselotte, die ich noch gut kennengelernt habe?
Waren es nur zwei Schwestern oder noch mehr Geschwister?
Es waren mehr Geschwister. Und die älteren Geschwister, die älteste war so alt wie meine Schwester, 4 geboren, die Auguste. Und da habe ich noch ein Bild, wo sie am Strand, wenn du willst, gebe ich dir die Bilder. Die Mädels mit Unterhosen am Strand, die hatten ja knielange Unterhosen damals mit Spitzen da unten dran. So stehen die am Wasser in Kalberg am Strand. Ja, das war die Auguste. Dann war ein Bruder, den habe ich nicht kennengelernt. Dann war die Marie. Die Erna und die 5 Kinder, glaube ich, waren. Ja, die Marie, die Auguste, die Erna, die Lieselotte und der Bruder. Aber wo der dann war, der muss schon früh im Rheinland gewesen sein. Aber ein Kind, ein Cousin ist manchmal gekommen. Von dem hat die Lieselotte geschwärmt. Es war so, sie haben erzählt, dass die älteren Geschwister ja nur Volksschule besucht haben. Aber Erna war so überragend begabt, dass die Lehrer sagten, die muss ins Lyzeum. Und die Eltern sagten, wir haben das Geld nicht. Das bezahlt der Staat, wenn jemand begabt ist. Also ging Erna ins Lyzeum und Lieselotte hinterher. Erna ist auch 13 geboren. Lieselotte ist 5 Jahre später geboren. Und dann natürlich auch ins Lyzeum. Aber sie hat mir gesagt, ich bin nicht gerne gegangen. Ich war froh, dass ich nicht bis zum Abitur gehen musste. Dass ich was anderes hatte.
Und der Vater war Totengräber.
Der war Totengräber und wenn jemand gestorben war, hat der das Grab ausgeschaufelt und die Kinder mussten helfen. Und auch haben sie dann auch die Gräber gepflegt. Und ich weiß noch, die Erna, als der Erich noch nicht mit ihr befreundet war, sah ich sie mal, die Erna und die Marie, die gingen und hatten beide so dicke Arme, so stark. Ich denke, oh, mussten sie Wasser schleppen und gießen. Das Wasser gab es ja immer nur aus der Pumpe. Irgendwo war eine Pumpe, weißt du? Und dann Balgen treten und die mussten richtig ran.
Meine Großtante Lieselotte, für uns Oma, sie hat mal einen Text geschrieben, Kindheit auf dem Friedhof. Wie ihr gehört habt, war ja ihr Vater, mein Urgroßvater, ein Totengräber. Er arbeitete auf dem Friedhof und sie und ihre Schwester Erna mussten immer wieder mithelfen. In diesem Text beschreibt sie das nicht als etwas Störendes oder Blödes oder Lästiges, sondern als etwas Schönes. Und ich möchte euch diesen Text mal vorlesen. Heute war ein wunderschöner Gartentag. Ich habe Bodendecker umgepflanzt. Schön war's. Und was einem dabei alles einfällt. Ich bin in Gedanken bei meinem Vater gewesen. Er war Totengräber. So hieß es jedenfalls amtlich. Kürzlich hat mir eine Schulfreundin eine viel schönere Bezeichnung für ihn genannt. Sie sagte, ich habe immer gedacht, dein Vater war Friedhofsgärtner. Und das war er auch. Ein Gärtner für die Toten, nicht nur ein Eingraber. Sein Friedhof, es handelt sich um den Friedhof der evangelischen St. Paulus-Gemeinde in Elbing-Pangritz-Kolonie, hielt er wie einen schönen Park. Viele Grabstellen waren von Buchsbaumhecken umgeben, die beschnitt mein Vater regelmäßig, so dass alles immer sehr gepflegt aussah. Wir Kinder hatten auch unsere Ämter und Pflichten auf dem Kirchhof. Da war zuerst das Begießen der Gräber. Ach, wie haben wir mit Lust und Vergnügen viele Eimer und Gießkannen an der Pumpe gefüllt und dann an der Pede bergauf und bergab getragen. Am schönsten war das Wasserpumpen. Die Pumpe stand auf halber Höhe auf dem am Hang gelegenen Friedhof. Sie war übermannshoch und am Schwengel, also dem Hebel, war eine dicke eiserne Kugel. Es machte Spaß, den Schwengel mit aller Kraft nach oben zu schleudern und ihn, wenn er sich dann wieder abwärts bewegte, aufzufangen und kräftig herunterzudrücken. Die Grabpflege war eine umfangreiche Tätigkeit. Unkraut jäten, gießen und sonnabends haken ums Grab herum. Schöne Muster machten wir. Das Ganze war ein kleiner Nebenverdienst für meinen Vater, denn sein Gehalt als Kirchenangestellter betrug ganze 45 Mark. Wir waren ein Familienbetrieb. Meine Mutter erhielt deshalb noch 25 Mark dazu. Eine ihrer Aufgaben bestand darin, Efeu aus dem Wald, dem Kuckucksgrund, zu holen. Ich durfte mit und freute mich an den vielen Veilchen, die dort blühten. Am schönsten waren aber die Leberblümchen. Im zeitigen Frühjahr guckten sie aus braunem Laub hervor. Der Heimweg führte an einem kleinen, sprudelnden Bach, der Hoppenbeek, entlang. Sie bildete die nördliche Grenze der Stadt Elbing. Wir sprangen gern drüber von Stein zu Stein. Von der Hoppenbeek waren es nur wenige Schritte bis nach Hause. Links auf einer Anhöhe weideten Kühe. Ich ging ihnen lieber aus dem Wege. Sie waren zu stark für mich. Den Efeu von meiner Mutter im Wald sorgsam mit Wurzeln ausgegraben, pflanzte mein Vater in der Nähe seines Arbeitshauses auf dem Friedhof hinter einer Hecke ein, um nach Bedarf Gräber damit neu zu bepflanzen. Wir Kinder hatten bei dieser wichtigen Tätigkeit auch unsere Pflichten und Aufgaben. Mein Vater formte zunächst den Hügel. Dazu hatte er einen schräg zulaufenden Kasten, der oben offen war. Er wurde mit guter Gartenerde gefüllt, auch eigenes Erzeugnis, und diese mit einem Rundholz festgestampft. Dann fassten wir oben und unten an und hoben den Rahmen vorsichtig ab. Der neue Hügel wurde mit Efeu oder billiger mit Steinklee bepflanzt. Mit einem langen Brett zog mein Vater Linien, stach dann regelmäßig Löcher ein, und ich musste die kurzen Steinkleeableger hineinstecken und andrücken, später auch angießen. Die Efeubepflanzung besorgte mein Vater allein. Er ordnete die Ranken von der Mitte der Grabfläche aus nach beiden Seiten wie einen großen Leuchter an. Für die Begräbnisse wurden lange weiße Handtücher benutzt. Sie sollten die starken Seile verdecken, an denen der Sarg hinabgelassen wurde. Dieser kam in eine Gruft, die meist mit Tannenzweigen ausgeschlagen war. Rund um das Grab waren Bohlen gelegt, auf denen die Angehörigen gut stehen konnten. Jedes Mal, wenn eine Beerdigung gewesen war, wurden die Leichentücher, wie wir sie nannten, frisch gewaschen. Und dann ging's zur Mangel. Ich erinnere mich gut an den großen Kasten voller Steine, der über die Mangelhölzer, auf denen die Laken aufgerollt waren, hin und her fuhr. Zu jeder Beerdigung gehörten auch weniger geliebte Pflichten. Wir beiden Schwestern mussten rechts und links am Kirchentor stehen, wenn der Trauerzug den Friedhof betrat. Meist kam hinterher eine Horde Kinder. Wir mussten schnell das Tor schließen, weil keine Neugierigen ans Grab durften. Manche Toten wurden von der Leichenhalle aus beerdigt. Mein Vater ging immer voraus, weil er den Weg weisen musste. Danach kam der Pastor, dann der Sarg und dann die Angehörigen. Auf diese Reihenfolge waren wir Kinder immer ein bisschen stolz. Wenn es sonnabends um 6 war, musste alle Arbeit auf dem Friedhof geschafft sein, denn dann ging's zum Glockenläuten. Wir hatten von den 3 Glocken die größte zu läuten, aber unser Küster, der die beiden kleineren zu läuten hatte, erlaubte uns, mit der kleinsten anzufangen. So dienten wir Kinder uns herauf bis zur 3. Dabei habe ich gut atmen gelernt. gut Luft holen, Strang nachlassen und dann mit voller Kraft ziehen, ausatmen. Die Glocken mussten ja schnell in Schwung kommen und durften auch nicht nachbimmeln. Das war Ehrensache. Zu unserem Amt in der Kirche gehörte auch das Bellgetreten bei der Orgel, damals noch Fußbetrieb. Mein Vater nahm mich als kleines Kind mit, stellte mich vor sich und ich hatte das Gefühl, schon so viel Kraft zu haben, dass ich den Blasebalg füllen konnte. Dabei ging eine Holznase herauf und herunter. Der größte Spaß war, zum Ausgang der Bälgekammer zu laufen und dem Kantor beim Spielen zuzusehen, bis der Blasebalg sich geleert hatte und die Nase fast unten angekommen war. Dann liefen wir ganz schnell zurück, um weiter mit voller Kraft zu treten. Natürlich musste sonntags auch geläutet werden und immer mit allen drei Glocken. Dabei war mein Vater nötig. Wenn das Läuten aufhörte, fing die Orgel an. Als Hindenburg gestorben war, haben wir jeden Tag eine halbe Stunde zum Feierabend geläutet. Wir gingen schon rechtzeitig hin, denn unser Küster war bei Tannenberg dabei gewesen und erzählte gern von seinen Kriegserlebnissen. Dabei beobachteten wir das Uhrwerk, das sich auf der gleichen Plattform des Turmes befand und mit seinem großen Zahnrad und gleichmäßigen Tack, Tack sehr anziehend auf uns wirkte. Wenn der richtige Zahn oben war, mussten wir mit dem Läuten anfangen. Meine schönste Erinnerung ist das Läuten in der Silvesternacht. Es wurde das neue Jahr eingeläutet. Wir gingen den verschneiten Kirchweg hinauf, bestiegen den Turm und warteten in feierlicher Stimmung die Mitternacht ab. Dieses Dröhnen der drei Glocken werde ich nie vergessen. Wenn die andächtige Viertelstunde zu Ende war, gingen wir noch ein Stück spazieren in Richtung Vogelsang und erfreuten uns an den Lichtern der Stadt, die wir von Ferne sahen. Das war eine Erzählung von Lieselotte Rückweg. Sie hat diese Erzählung genannt Kindheit auf dem Friedhof. Lieselotte Rückweg ist 1919 geboren und hat bis 1988 gelebt. Das war die dritte Folge von unserem Podcast Man ahnt den Frühling schon von Ferne. Darin erzähle ich meinen Nichten und meinen Kindern die Geschichte meiner Tanten und meiner Großeltern. Die meisten von ihnen habe ich nicht erlebt. Aber meine Tante Anni hat mir ganz viel über sie erzählt.